Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Sonntag nach Weihnachten. Soll die Spritze in den Arm und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Ja, wenn am Montag die Europäische Arzneimittelbehörde den BioNTech-Pfizer-Impfstoff zulässt, dann soll am 27. Dezember eben Sonntag in einer Woche geimpft werden. In der EU und damit auch bei uns.
Unser Ziel ist es, insbesondere zuerst diejenigen zu schützen, die über 80-jährig sind und die in Alten- und Pflegeheimen leben oder arbeiten.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute noch mal genau erklärt, wie diese Impfreihenfolge aussieht, und wir schauen uns die Taktik an und sagen euch, wer wann wo wie dran ist. Wer wann wie als erstes behandelt wird in den Kliniken, das löst ja gerade so eine Verunsicherung aus. Triage-Entscheidungen nennt man das, medizinische Abwägen, das ist so eine Art Erfolgseinschätzung der Behandlung.
Wir mussten ja solche Entscheidungen in Deutschland noch nie treffen und es ist, glaube ich, wichtig, wenn es dazu kommt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, in Deutschland, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft.
Wie in solchen Situationen genau entschieden wird, das besprechen wir mit dem Intensivmediziner Stefan Kluge vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und da ist sich Deutschland nicht einig, ob bewaffnete Drohnen eingesetzt werden sollen oder nicht. Es gibt bisher kein Go. Der Bundestag hatte heute nochmal darüber diskutiert. Und wir diskutieren mit der SPD-Verteidigungspolitikerin Siebtje Möller.
Da kann ich vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Als Fachpolitikerin liegt mir besonders der Schutz der Soldatinnen und Soldaten am Herzen. Ich glaube, dass es handelbar ist, weil klar geregelt ist, wie sie einzusetzen sind.
Wie man sie einsetzen kann, das besprechen wir mit ihr. Sie ist übrigens bislang gegen die Position ihrer eigenen Partei für einen Einsatz solcher bewaffneter Drohnen. Der Update-Podcast für euch an diesem 17. Dezember. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat heute wieder einen neuen Höchststand erreicht. Mehr als 30.000 neue Fälle innerhalb eines Tages. Das Robert-Koch-Institut registriert, fast 700 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Und neben dem Lockdown, der kurzfristig die Neuansteckung ja verringern soll, ruhen alle Hoffnungen und viele Hoffnungen, dass es besser wird, natürlich auf einer Impfung. Und seit heute steht fest, dass die Impfungen in Deutschland und den EU-Ländern am 27. Dezember beginnen sollen. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Einzelheiten dazu. Das ist ja früher als gedacht. Wie kommt's?
Ja, es ist ein bisschen früher, weil die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, jetzt schon am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entscheiden will, also eine Woche früher als bisher geplant. Dann müsste die EU-Kommission das noch offiziell machen und dann brauchen wir halt noch ein paar Tage, um die Impfdosen auch zu den Impfzentren zu bringen und die Verteilung zu organisieren.
Ja, dann kommt die Frage, wer bekommt die Impfung zuerst?
Genau, dazu hat die Ständige Impfkommission zusammen mit dem Ethikrat eine Empfehlung vorgelegt und der will die Bundesregierung auch weitgehend folgen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute nochmal gesagt.
Ich werde morgen die entsprechende Impfverordnung unterzeichnen. Unser Ziel ist es, insbesondere zuerst diejenigen zu schützen, die über 80-jährig sind und die in Alten- und Pflegeheimen leben oder arbeiten. Alle anderen werden darüber unterrichtet, wann sie dran sind, wenn sie dran sind.
Das klingt natürlich erstmal ein bisschen hart für alle diese anderen, aber Fakt ist eben auch, es wird in diesem Jahr erstmal nur rund 400.000 Impfdosen geben für Deutschland. Es leben aber etwa 1 Million über 80-Jährige hier und fast 5,5 Millionen Menschen in Altenheimen. Mhm. Also selbst die, die zuerst dran sein sollen, sind nicht alle zuerst dran, wenn sie sich denn überhaupt impfen lassen wollen.
Und wer entscheidet dann, wer innerhalb dieser Gruppe zuerst dran ist?
Das müssen die Länder organisieren und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat heute erklärt, dass seine Regierung es der politischen Führung in den einzelnen Städten und Kreisen überlässt, wer den Impfstoff dann zuerst bekommt.
Wie er dann dort verteilt wird, wird entlang der Prioritäten, die die Ständige Impfkommission festgelegt hat, durch die örtlichen Oberbürgermeister und Landräte entschieden. Die kennen natürlich ihre Einrichtungen am besten.
Und Laschet hat auch nochmal betont, dass nur geimpft wird, wer eine Einverständniserklärung unterschrieben hat.
Dann erklär uns nochmal ganz kurz, wie die Reihenfolge geplant ist.
Also ich mache nochmal von vorne. Also im Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums gibt es mehrere Gruppen, die nacheinander geimpft werden sollen. Zur ersten Gruppe gehören eben die Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen und das Pflegepersonal da, außerdem die über 80-Jährigen und Medizinpersonal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko, also in Notaufnahmen, Intensivstationen oder im Rettungsdienst. Das zusammen sind schon mehr als 8 Millionen Menschen und diese Impfungen sollen voraussichtlich bis April dauern. Zur zweiten Gruppe zählen dann die 70- bis 80-Jährigen, medizinisches Personal mit etwas geringerem Ansteckungsrisiko und Demenzkranke und geistig Behinderte in Heimen und ihre Betreuerinnen und Betreuer. Das sind nochmal etwa 7 Millionen Menschen. Und dann sind wir schon im Juli, wenn alles klappt wie geplant.
Und wann wären wir normallos dran?
So Menschen wie du und ich?
Ja.
Also vermutlich ganz zum Schluss. Das heißt etwa in einem Jahr, nächstes Jahr Dezember. Vorher kämen dann unter anderem noch Lehrkräfte, Polizistinnen und Polizisten und Beschäftigte im Einzelhandel dran. Die sind alle in der dritten Gruppe. Aber ich kann mir gerade da gut vorstellen, dass sich bei der tatsächlichen Reihenfolge noch was ändert. Es gibt jetzt schon Stimmen, die fordern, Lehrkräfte oder Polizisten früher zu impfen. Und die anderen Ministerien können bis morgen am Entwurf von Jens Spahn auch noch was ändern.
Sind wir mal gespannt. Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Deutschland am 27. Dezember anfangen. Morgen unterschreibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Verordnung, die die Reihenfolge festlegt. Und danach sollten, wie wir gerade gehört haben, besonders gefährdete Menschen in Heim- und Krankenhäusern geimpft werden. Das hat uns Matthias Wurms erklärt aus unserer Nachrichtenredaktion. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt die Triage-Entscheidung und gemeint ist das Szenario, wenn Medizinerinnen und Mediziner knappe Ressourcen haben, zum Beispiel zu wenig Beatmungsgeräte und dann eben entscheiden müssen, welcher Patient, welche Patientin an dieses Gerät kommt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, in Sachsen gäbe es eine
sehr, sehr hohes Infektionsgeschehen, auch eine durchaus im Schnitt ältere Bevölkerung, damit mehr schwere und schwerste Verläufe. Und das macht zum Beispiel eben auch schon das Verlegen von Patienten von einer Klinik zu einer anderen notwendig, um Kapazitäten frei zu haben.
Ja, aber wie laufen solche Triage-Entscheidungen ab? Das wollen wir besprechen mit dem Direktor der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Hat Sie die Meldung überrascht, dass es in Deutschland jetzt offenbar zu so einer Triage-Entscheidung am Klinikum gekommen sein könnte?
Das hat mich schon etwas überrascht, weil die Lage natürlich schon sehr ernst ist in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir ja viele Kapazitäten, gerade im Norden Deutschlands, wo wir freie Intensivbetten haben. Und wir sind ja eigentlich auch gut vernetzt. Insofern hat mich das gestern schon überrascht.
Jetzt löst diese Debatte ja unweigerlich, sagen wir mal, Nachdenklichkeit aus. Wie dramatisch muss die Lage sein, damit es zu so einer Triage-Entscheidung kommt?
Ja, zum einen möchte ich nochmal sagen, dass diese konkrete Triage-Entscheidung ja dann zurückgenommen wurde und das war vielleicht auch ein Missverständnis, aber wir sind halt auch nicht so weit davon entfernt, weil wir gerade sehen in einigen Bundesländern im Süden Deutschlands oder auch in Sachsen oder Thüringen, dass die Zahlen wirklich extrem stark ansteigen und einige Krankenhäuser, auch hier in Hamburg im Übrigen, sich von der Notfallversorgung schon abgemeldet haben aus verschiedenen Gründen. Bei der Triage selber, da haben wir natürlich einen ganz komplexen Prozess, der auch sehr schwierig ist. Das mussten wir bislang noch nicht anwenden in Deutschland. Das ist sicherlich die schwerste Entscheidung, die man als Arzt wirklich treffen kann.
Wie geht man denn dann konkret vor?
Naja, zum einen sind so die Bedingungen wichtig. Triage heißt ja wirklich ein Aussortieren. Das kommt aus der Kriegsmedizin, wo man dann wirklich nur wenigen und nicht allen verwundeten Soldaten medizinische Hilfe anbieten kann und die anderen sterben im Regelfall. Also das ist schon eine besondere Situation, die wir in Deutschland so noch nicht anwenden mussten, aber in anderen Ländern schon, im Ausland, zum Beispiel auch in Italien. Das heißt, es werden zwei Ärzte im Prinzip notwendig sein, die zum Beispiel jetzt bei einem Beispiel in der Notaufnahme sich Patienten anschauen. Nehmen wir mal an, wir haben 2, 3 Patienten, die intensivpflichtig sind, die auf die Intensivstation müssen für eine Behandlung, aber nur ein Intensivbett. Und dann haben wir von der DIVI, von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, auch Kriterien festgelegt, wie wir uns das vorstellen, dass dort 2 Ärzte, idealerweise auch mit einer Pflegekraft und gegebenenfalls auch noch ein Ethikvertreter, die beiden oder 3 Patienten anschauen, die in Frage kommen und dann die sogenannte Erfolgswahrscheinlichkeit beurteilen.
Das ist so eine Art Risikoeinschätzung dann?
Richtig. Also mal um konkret zu bleiben, da ist jetzt jemand, der ist 50 Jahre und hat eine Covid-19-Lungenentzündung und ein anderer ist 70 Jahre und beide sind natürlich sehr unterschiedlich von ihren Vorerkrankungen, von ihrer individuellen körperlichen Situation, da reden wir von Gebrechlichkeit und sicherlich auch von der Schwere dieser Lungenentzündung und natürlich auch Begleitorganversagen, sage ich mal. Und wenn man diese ganzen Kriterien sieht, auch das biologische Alter, das kalendarische schauen wir uns eigentlich nicht an, sondern das biologische Alter, dann versucht man für jeden Patienten die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Intensivtherapie zu überleben, abzuschätzen. Mhm. Und unsere Meinung ist, dass der Patient mit der besten Erfolgswahrscheinlichkeit das Intensivbett dann bekommen sollte. Das ist natürlich unheimlich schwer, deswegen ist man zu zweit und zu dritt, um sich da auch wirklich abzusichern und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das ist nicht immer einfach. Und man muss natürlich viele Faktoren, ein paar habe ich ja genannt, die wichtigsten ins Kalkül zielen.
Geht man als Intensivmedizinerin oder als Intensivmediziner nicht auch manchmal nach Hause und zweifelt seine Entscheidung dann an oder fragt sich, hat man die richtige getroffen?
Davon gehe ich aus, aber wir müssen natürlich sagen, wir mussten ja solche Entscheidungen in Deutschland noch nie treffen. Und es ist, glaube ich, wichtig, wenn es dazu kommt, wovon ich jetzt nicht ausgehe in Deutschland, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft, sondern dass man zum Beispiel, ich bin Intensivmediziner, mit dem Leiter der Notaufnahme zusammen diese Patienten anguckt, mit einer erfahrenen Pflegekraft, und dass man diese Entscheidung auf mehrere Beine stellt sozusagen, dass es nicht nachher heißt, die Person hat das entschieden, sondern in einem sogenannten Komitee, und ich denke auch Vertreter, wir haben auch eine Ethikkommission bei uns im UKE, können da sicherlich helfen, und dass die Entscheidung auch rational und nachvollziehbar ist, wenn dann auch natürlich vielleicht juristische Nachfragen kommen, dass man sagen kann, aus den und den Gründen haben wir uns so entschieden, und da haben wir von der DIVI auch entsprechende Protokolle entworfen, damit wir das natürlich auch entsprechend dokumentieren müssen und wollen, das ist ja extrem wichtig.
Hoffen wir auch weiterhin, dass es nicht zu solchen Triage-Entscheidungen kommt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Der Direktor der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge. Danke.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über bewaffnete Drohnen. Die einen bezeichnen sie als Schutz für die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz. Die anderen nennen sie Killermaschinen oder sprechen sogar von Töten per Joystick. Es ist so, andere Länder wie zum Beispiel die Türkei oder die USA, die setzen solche bewaffneten, ferngesteuerten Drohnen schon längst ein. Deutschland dagegen weiß nicht so richtig, was es will. In der Großen Koalition vertagt die SPD das Thema immer wieder. Die SPD-Bundestagsfraktion will der Bewaffnung vorerst nicht zustimmen, heißt es da, und hat sich darauf verständigt, das Thema in dieser Legislaturperiode nicht mehr anzufassen. Auch wenn heute im Bundestag nochmal darüber diskutiert wurde.
Die Diskussion hat aber auch gezeigt, dass uns der Schutz der Soldatinnen und Soldaten sehr, sehr wichtig ist. Und die SPD sich aber auch schwer tut mit der Bewaffnung von Drohnen, weil wir als Friedenspartei natürlich auch die Dimension als Angriffswaffe sehen.
SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller ist anders als ihre eigene Fraktion und bei mir jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Möller.
Moin.
Warum sprechen Sie sich denn für bewaffnete Drohnen bei der Bundeswehr aus?
Als Fachpolitikerin liegt mir besonders der Schutz der Soldatinnen und Soldaten am Herzen. Ich habe in meiner Fachblase, wenn man so will, haben wir sehr intensiv auch seit mehreren Jahren über bewaffnete Drohnen gesprochen. Wir haben über Einsatzgrundsätze, über Einsatzregeln, über das Einhegen von dieser Technologie gesprochen und darüber intensiv diskutiert. Ich glaube, dass es handelbar ist, weil wir Einsätze der Bundeswehr ja doppelt ans Grundgesetz haben. Mhm. Damit ist klar, dass bewaffnete Drohnen nichts, in Anführungsstrichen, nichts weiter als ein anderes Waffensystem sind, weil klar geregelt ist, wie sie einzusetzen sind.
Mhm. Wenn wir es noch ein bisschen konkreter machen, klar. Das Szenario, das jetzt laut Ihrer Aussage die Bundeswehr zu erwarten hat, dann wäre das doch, dass Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zukünftig irgendwo in Deutschland sitzen werden, diese Drohnen fernsteuern und, wenn es dann sein muss, auch per Joystick töten, um eben deutsche Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz zu schützen. Das ist doch die Konsequenz.
Da kann ich vielleicht mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Wir hatten in den vorgelegten Einsatzgrundsätzen festgelegt, dass die sogenannten Pilotinnen und Piloten immer im Einsatzgebiet sitzen müssen. Also dass es eben nicht aus der Ferne außerhalb der Gefechtssituation möglich ist, Drohnen zu steuern, sondern dass die Drohnenpilotinnen und Piloten Teil des Einsatzkontingentes sein müssen, also vor Ort in dem Camp sind.
Aber Sie glauben, dass vor Ort im Camp die Hemmschwelle doch eine andere ist?
Die Sorge, die daraus ja immer resultiert von den Gegnerinnen und Gegnern von der Beschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr, ist ja, dass eine Enthemmung und auch eine nicht mehr Anbindung an die Gefechtssituation entsteht. Und dem sollte eben vorgewirkt werden, oder dem sollte entgegengewirkt werden, indem klar ist, dass die Pilotinnen und Piloten sich als Teil des Einsatzkontingentes wahrnehmen und auch als solches wahrgenommen werden.
Aber trotzdem wahrscheinlich noch Kilometer von der Handlungsstätte entfernt. Also das kann ja nicht der ausschlaggebende Punkt sein, dass man dadurch ein anderes Gefühl oder sagen wir mal ein anderes Mindset vor Ort hat.
Ich will mal vielleicht ein Gegenbeispiel sagen. Ist es richtig, dass sie nicht in der unmittelbaren Gefechtssituation gesteuert wird? Also wenn zum Beispiel jemand auf Patrouille geht, wird die bewaffnete Drohne aus dem Camp gesteuert? Ja. Und zugleich ist es ja auch so, wenn dann Luftunterstützung angefordert wird, kommen auch diese aus weiter Ferne, müssen dann aus weiter Höhe und von großer Entfernung auf ein Ziel abfeuern, können das Ziel nicht genau erfassen, weil die Bilder in der Regel nicht besonders gut sind. Und wissen auch nicht, wie zielgenau sie treffen. Auch dort befindet sich ein Jetpilot nicht in unmittelbarer Gefechtssituation. Das muss man sich einfach klar vor Augen führen, wie heutzutage auch Luftunterstützung ausgeübt wird.
Wie ist das Ihrer Meinung nach zu bewerten, dass es innerhalb der Fraktion jetzt nochmal nicht bei diesem Thema zu einer eindeutigen Meinung kommt? Weil sowohl Eva Högel, die Wehrbeauftragte, als auch Sie sind ja dafür, aber bis jetzt vertagt die SPD das Thema wieder.
Ich habe nicht das Gefühl, dass es eine überemotionalisierte Debatte innerhalb der Fraktion gab, sondern es war ein wirklich wertschätzender, inhaltlich sehr tiefer Diskurs über künstliche Intelligenz, über die technologische Weiterentwicklung, über die ethischen Fragen, ob man sowas machen soll, aber eben auch Schutz der Soldatinnen und Soldaten, ob es andere Waffensysteme gibt, mit denen man Schutz gewähren kann. Alles das kam zur Sprache und dort haben dann eben die Kolleginnen und Kollegen sehr deutlich gemacht, sie benötigen einfach noch mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Auch um die Entscheidung treffen zu können und auch um sie gut rückkoppeln zu können.
Sagt die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller. Bewaffnete Drohnen halten wir also fest. Momentan noch ein Diskussionsthema innerhalb der SPD. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Da wird ziemlich viel drüber diskutiert, wie Weihnachten jetzt in der Corona-Pandemie eigentlich stattfinden kann. Sollten die Kontaktbeschränkungen da gelockert werden über Weihnachten, wenn die Familien zusammenkommen oder eben nicht? Und was ist mit den Gottesdiensten? Von Weihnachten ist ziemlich viel die Rede. Dabei werden in Deutschland auch andere religiöse Feste gefeiert. Chanukka zum Beispiel, das jüdische Lichterfest, das die jüdische Community gerade feiert in diesem Jahr vom 10. bis zum 18. Dezember. Also morgen noch. Aber wie wird da eigentlich gefeiert unter Corona-Bedingungen? Darüber spreche ich mit Marina Weißband, mittlerweile aktiv bei den Grünen. Sie ist Psychologin und Autorin, lebt in Münster und eben Teil der jüdischen Community in Deutschland. Grüß dich, Marina.
Hi, schönen guten Abend.
Wie feierst du Chanukka dieses Jahr?
Ich feiere Chanukka dieses Jahr sehr ähnlich wie an den anderen Jahren. Ich alleine mit meiner Familie zu Hause jeden Abend zünden meine Tochter und ich die Chanukkia an und singen und spielen und es gibt kleine Geschenke. Was dieses Jahr ausfällt, ist der Besuch der Synagoge mit dem Anzünden der großen Chanukkia in Münster.
In der Synagoge in Köln habe ich gesehen, gab es dieses feierliche Kerzenanzünden zum Beispiel als YouTube-Stream. Geht man da so ein bisschen neue Wege?
Man versucht es. Das Problem ist zum Beispiel am Schabbat können orthodoxe Juden das nicht übertragen, weil es verboten ist, diese Art von Technik zu benutzen. Aber so wie wir können und wie es geht, versucht man sich mit digitalen Streams zu behelfen, um eben zusammen zu sein, wenn es physisch nicht geht.
Was macht das mit der Feierlichkeit? Was macht das mit dir, wenn das, sagen wir mal, abgespeckter jetzt so abläuft?
Ich meine, wir leiden unter der Pandemie genauso wie alle anderen. Aber ich habe das Gefühl, in der jüdischen Gemeinde ist die Diskussion darum nicht so groß, weil es tatsächlich ein Gebot gibt, das Pikuach Nefesh, dass die Pflicht ist, Leben zu schützen und zu retten. Und es ist uns sogar verboten, anderen Geboten nachzugehen, wenn sie Leben bedrohen können. Deshalb können wir uns ganz gut damit abfinden, die Feierlichkeiten anders zu begehen und selbst manche Gebote auszusetzen, wenn sie zu einem Ansteckungsrisiko führen können.
Das klingt jetzt bei dir ehrlich gesagt ganz schön abgeklärt. Ist das bei vielen so?
Ich meine, ich leide unter der Einsamkeit wie ein Hund. Das ist so. Es ist aber, sagen wir so, aus religiösen Gründen stellen wir uns die Frage nicht so intensiv, muss das sein? Sondern es ist eher, wir fangen an auf der Position, es muss sein und ab da leiden wir. Ich erlebe in der jüdischen Community nicht so viele Diskussionen. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei manchen orthodoxen Juden in Israel anders ist, die manche Feiern dann trotzdem durchgezogen haben. Aber hier ist das nicht so stark. Und man muss bedenken, Chanukka ist nicht unser höchster Feiertag. Unsere höchsten Feiertage, abgesehen vom Schabbat, der allerhöchste Feiertag ist,
Yom Kippur.
Ist Yom Kippur und das ist schon lange durch. Das Thema haben wir schon alle intensiv erlebt, dass wir an den höchsten Feiertagen nicht in der Synagoge zusammenkommen konnten.
Aber wenn du das mitbekommst, wie es zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in der katholischen Kirche diskutiert wird, wo viele sagen, ja, wir brauchen die Präsenzgottesdienste, auch mit Abstand oder mit Tür auf oder Sicherheitsmaßnahmen, nur das kann den Menschen Halt geben. Wie denkst du darüber?
Ich weiß, dass es in dieser Zeit sehr viele einsame Menschen gibt, gerade unter älteren Menschen. Und deswegen fällt es mir schwer, darüber zu urteilen. Menschen brauchen sehr verschiedene Dinge als Halt. Auf keinen Fall könnte ich überheblich sagen, so, ach, das ist gar nicht so nötig. Doch natürlich brauchen wir einander. Und die Frage, welche Risiken man dabei eingeht, ist nicht einfach zu beantworten. Aber ich weiß, dass man in jedem Fall sehr viel Kreativität aufwenden muss, um zu gucken, wie könnten wir vielleicht dieses Gemeinsamsein herstellen, ohne uns gegenseitig zu gefährden.
Und wie fühlt sich das für dich an, wenn, sagen wir mal, hauptsächlich über Weihnachten diskutiert wird, auch so in der Öffentlichkeit, in der Politik, der medialen Wahrnehmung? Wünschst du dir da so ein bisschen mehr Sichtbarkeit, Mitdenken anderer Religionen?
Ich wünsche mir das schon lange. Es ist ja so, dass wir aus religiösen Gründen zum Beispiel einen Urlaubstag nehmen können. Aber das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall zum Beispiel an Rosh Hashanah oder an Yom Kippur arbeiten. Und dass es für die höchsten Feiertage der anderen Religionen in diesem Jahr diese Urlaubsregelung geben muss und dass wir irgendwie immer gucken müssen, dass wir da manchmal Prüfungen schreiben müssen, während christliche Feiertage so ziemlich alle irgendwie frei sind, finde ich sehr schade, weil das immerhin Trennung von Staat und Religion, ist noch nicht so ganz vollzogen. Ja. Und was ich sehr gemein finde, ist die Art, wie diskutiert wurde, als das Zuckerfest anstand und alle sich total empört haben auf das bloße Gerücht hin, es könnte dafür irgendwelche Ausnahmen geben und es wurde von Clan, Hochzeiten und was nicht alles berichtet. Es war völlig empörend, während jetzt mit der gleichen Selbstverständlichkeit eigentlich davon ausgegangen wird, ja natürlich feiern wir alle Weihnachten mit den Großeltern. Das ist nicht mal verhandelbar in der Öffentlichkeit.
Also ich höre daraus, einiges nachzubessern, sagst du. Marina Weißband, mittlerweile aktiv bei den Grünen, Psychologin, Autorin und eben Teil der jüdischen Community in Deutschland. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über zu wenig Arbeit beschweren die sich auf keinen Fall die Tage. Ganz im Gegenteil, Höllenstress für die PaketzustellerInnen. Denn es ist nicht nur Weihnachtszeit, sondern auch noch Lockdown. Also doppelt schwer. Wir bestellen und schicken zurück und bestellen neu und schicken nochmal zurück. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Wie groß ist denn die Paketflut momentan?
Sie bricht echt alle Rekorde. Also schon Ende November, 5 Wochen vor Jahresende, da hatte allein die DHL so viele Pakete schon transportiert wie im gesamten letzten Jahr. 1,6 Milliarden Päckchen. Und dann kommt jetzt halt noch der komplette Dezember da drauf, also inklusive Lockdown seit dieser Woche mit geschlossenen Geschäften. Das heißt, absolute Knochenarbeit für die Paketzusteller von Hermes, DHL, GLS und so weiter. Auch für Jan Schöning, der hat das im ZDF erzählt.
Also der Dezember, der schlaucht einen doch ziemlich. Wobei wir jetzt eigentlich schon ein bisschen abgehärtet sind, weil wir haben quasi schon seit März Weihnachten.
Also purer Stress und das wirkt sich natürlich auch auf die Gesundheit aus. Laut der Barmer Krankenversicherung zum Beispiel gehören PaketzustellerInnen tatsächlich neben Pflegekräften zu den Berufsgruppen mit den höchsten Ausfallquoten. Also die melden sich am häufigsten krank.
Ja, und dann bestellen wir noch immer mehr und immer mehr online.
Ja, einerseits das, aber wir verschicken auch selber mehr. Zum Vergleich, 2019 hat laut einer Umfrage jeder 4. Deutsche mindestens ein Weihnachtspäckchen losgeschickt. Dieses Jahr ist es jeder 3. Viele davon sagen, dass sie damit zum Beispiel ein ausgefallenes Weihnachtskaffee trinken oder so kompensieren.
Aber jeder 3. klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, oder? Da hätte ich jetzt doch mehr erwartet.
Ja, ich auch. Man muss aber auch dazu sagen, die Umfrage war im November, also bevor die neuen Lockdown-Regeln kamen. Damals sind dann noch viele davon ausgegangen, dass man 10 Leute treffen kann oder also einfach Weihnachten und Silvester noch mehr feiern kann, als wir es jetzt dürfen.
Okay, also wahrscheinlich liegen die Paketzahlen noch höher. Wie gehen denn die, die Sie zustellen, damit um, logistisch gesehen?
Ja, es ist eine Riesenherausforderung. Hermes, DPD, GLS und so, die haben dieses Jahr mehrere 10.000 neue Leute eingestellt, um dem Ganzen Herr zu werden irgendwie. DHL-Pressesprecherin Sarah Preuß hat mir gesagt, dass sie zum Beispiel auch 13.000 extra Fahrzeuge im Einsatz haben. Außerdem helfen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die normalerweise in der Verwaltung arbeiten, jetzt bei der Sortierung und Zustellung von Paketen aus. Das gibt zwar jedes Jahr, dass sich da welche freiwillig melden, ist aber jetzt besonders dringend nötig. Und das ist noch nicht alles.
In diesem Jahr tragen zum ersten Mal auch Briefträger kleine Pakete aus, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Und was dieses Jahr auch neu ist, ist, dass unsere Zusteller in mehreren Schichten über den Tag arbeiten, sodass es vorkommen kann, dass derzeit der Paketbote abends auch noch mal etwas später als gewöhnlich beim Kunden klingelt.
Ja, dann kann man natürlich freundlich runtergehen, den Mensch Mitte der Treppe empfangen, entgegenkommen und das Paketchen abnehmen. Was kann ich machen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Branche zu entlasten?
Also erstens natürlich mal überlegen, ob man jetzt wirklich noch was bestellen muss oder ob es nicht vielleicht auch reicht, wenn ich mir das im Januar hole. Wenn ich selber was verschicke, dann gut verpacken und die Adresse leserlich schreiben. Das ist also eigentlich selbstverständlich, denke ich mal. Und Sarah Preuß von der DHL hat mir gesagt, was sonst noch hilfreich und entlastend ist für die Paketzusteller.
Wenn Kunden ihre Pakete bereits vorab online frankieren, das heißt, die Pakete können dann entweder direkt über die Packstation verschickt werden oder auch in unseren Filialen und Paketshops einfach abgegeben werden. Und wer nicht zu Hause ist, wenn der Paketbote klingelt, der kann zum Beispiel online einfach einen Ablageort oder einen Nachbarn bestimmen, an den das Paket dann zugestellt wird. Oder er lässt sich sein Paket direkt an die Packstation schicken.
Wenn man jetzt nicht anders kann und noch was verschicken muss, bis wann muss man das spätestens getan haben, sein Päckchen aufgeben, damit es noch rechtzeitig ankommt, Heiligabend?
Ja, also das ist ja schon heute in einer Woche, habe ich heute mit Erschrecken festgestellt. Also viel Zeit bleibt jetzt wirklich nicht mehr. Hermes zum Beispiel sagt, 21. Dezember, 12 Uhr mittags ist bei Hermes absolute Deadline, damit das Ganze sicher am 24. da ist. Bei der DHL ist es noch ein bisschen früher, 19. Dezember mittags sollte man das dann spätestens aufgegeben haben, um sicher zu gehen. Das ist schon diesen Samstag. Mhm.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Die Paketzusteller haben also aktuell so viel zu tun wie noch nie. Corona und Weihnachten sind eine ganz schön harte Doppelbelastung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ist ja vielleicht eigentlich doch ganz gut, dass die Weihnachtsmärkte dieses Jahr ausfallen. Denn vielleicht kennt ihr diesen peinlichen Moment. Man trifft Freunde auf dem Weihnachtsmarkt, die bringen dann ihre Partner mit, sagen, ja Mensch, ihr kennt euch doch vom letzten Treffen und ihr sagt, Paul? Habt wirklich keine Ahnung, wer das ist, der vor euch steht. Das ist peinlich. Es gibt aber Leute, denen das nicht passiert. Sogenannte Super Recognizer, die können sich Gesichter unbegrenzt merken. Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt hat so einen Super Recognizer getroffen und erstmal seine Skills auf diesem Feld festgestellt.
Zack, zack und noch ein Gesicht. Vor mir auf dem Bildschirm werden mir nacheinander 20 Gesichter gezeigt. Frauen, Männer, mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, Leute aus Japan sind dabei, aus den USA, Indien, China oder Westeuropa. Jedes Bild bleibt 5 Sekunden stehen, dann kommt das nächste Gesicht. Ich soll sie mir gut einprägen, heißt es. Nach den 20 Bildern kommt der eigentliche Test. Es werden mir wieder Gesichtsbilder gezeigt und jetzt soll ich bei jedem Bild entscheiden, habe ich das eben in diesem 20er-Pack schon mal gesehen, ja oder nein? Ich find's super schwierig. Der eine Typ hat zwar kringelige Locken, aber waren das die Augen von vorhin? Ist er das? Die eine Frau hat wiedererkennbare Bäckchen, aber passt dann die Nase? Es wird sich zeigen, dass ich bei diesem Test super schlecht abschneide. Im Gegensatz zu ihm hier.
Ja, das ich kann mir einfach viele Gesichter merken.
Das ist Chris. Er arbeitet bei der Polizei. Da ist es ja schon mal eine gute Eigenschaft, sich Gesichter gut merken zu können. Aber Chris ist Super Recognizer. Das heißt, er kann sich Gesichter nicht nur gut merken, sondern sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut und offenbar unbegrenzt.
Ich habe also bisher noch nicht das Gefühl gehabt, dass mein Kopf voll ist. Also ich kann das tatsächlich über auch einen sehr langen Zeitraum sammeln. Und treffe ich dann eine Person, kann ich es auch eigentlich immer recht schnell dem jeweiligen Bild zuordnen.
Das kann dann zum Beispiel so funktionieren. Chris schaut sich Bilder von Verdächtigen an, von Leuten, die gesucht werden. Ein kurzer Blick reicht da meistens und dann zieht er los. Zu strategisch guten Orten. Und dann beobachtet er. Ganz genau.
Der Bahnhof ist ja von der Örtlichkeit her so gelegen, dass er einfach von so vielen Menschen frequentiert wird, dass man quasi sich nur so aufstellen muss, dass möglichst viele Menschen einem begegnen und dann früher oder später hat man den Treffer. Auch wenn sich's komisch anhört, aber das ist tatsächlich so.
Vor ungefähr 20 Jahren hatte Chris seinen ersten Treffer bei einer Observation. Er sieht das Gesicht eines Gesuchten und sagt, das ist er. Und er ist sich dabei ganz sicher. Und weil das nochmal passiert, diesmal bei einem Taschendieb, fällt Chris so langsam auf, dass er anders ist als die anderen. Aber ausgerechnet seine super Merkfähigkeit vergisst er ein bisschen.
Ich habe zwar immer im Hinterkopf behalten, ja, ich kann mir wahrscheinlich Gesichter gut merken und habe auch immer mal wieder recherchiert, hat das irgendeinen Begriff, ne? Gibt es da irgendeine Bezeichnung für, aber das war wirklich so ganz nebenbei, ohne das jetzt mit einer genaueren Zielrichtung irgendwie zu verfolgen.
Tatsächlich wurde das Phänomen Super Recognizer erst 2009 richtig wissenschaftlich beschrieben und auch die Polizei sagt, wir wollen da mehr nachforschen. Solche Leute wie Chris sind natürlich heiß begehrt und man will sie taktisch klug bei der Polizei einsetzen. Man geht davon aus, dass 1-2% der Weltbevölkerung diese Fähigkeit hat. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Mein Gesichtserkennungstest auf der Internetseite der University New South Wales ist durch. Ich habe am Ende 60 von 120 Gesichtern richtig zugeordnet, 50%. Das hätte ehrlich gesagt auch eine Katze hingekriegt, die da einfach wild rumgeswiped hätte. Ein guter Durchschnitt wäre bei mindestens 60%. Chris wiederum hat bei solchen Tests 100% Trefferquote. 1-2 Flüchtigkeitsfehler vielleicht ausgenommen. Aber so faszinierend die Gabe vom Supererkennen ist, für Chris kann es ab und zu mal unangenehm werden, wenn er zu viel weiß.
Man lernt jemanden kennen, unterhält sich kurz und man trifft sich 2, 3, 4 Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr oder ein Jahr später nochmal wieder. Dann ist es für mich halt so, als wenn ich diese Person, ja, es ist ein Bekannter. Und eigentlich weiß ich auch noch, über was ich mich mit ihm unterhalten habe. Und wenn man die Person dann irgendwie direkt konfrontiert, dann kann es manchmal irgendwie ein bisschen komisch sein, weil die Person erinnert sich gar nicht mehr an mich. Und wieso weiß der auch noch was, was wir besprochen haben? Also es ist eher so, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte.
Das ist der Plan. Aber manchmal passiert es doch. Letztes Jahr hat Chris einen alten Schulkameraden wieder getroffen.
Den habe ich über 20 Jahre nicht gesehen. Dem bin ich begegnet und ich habe ihn dann einfach so freundschaftlich von hinten auf die Schulter geschlagen und ihn begrüßt und der wusste erstmal gar nicht, wer ich bin.
Super Recognizer sollten ihre Fähigkeit also eher ins Dienstliche verlegen. Das hat zum Beispiel das Polizeipräsidium München in einem Pilotprojekt getan. In der zweiten Jahreshälfte 2018 hat eine Gruppe von Super Recognizern rund 200 Kriminalfälle aufgeklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.